see the Internet of Things, let's make it the Internet of Beings. When we see virtual reality, let's make it a shared reality. When we see machine learning, let's make it collaborative learning. When we see user experience, let's make it about human experience. And whenever we hear the singularity is near, let us always remember the plurality is here.
Wenn wir das Internet der Dinge sehen, lasst uns ein Internet der Wesen daraus machen. Wenn wir virtuelle Realität sehen, lasst uns eine geteilte Wirklichkeit daraus machen. Wenn wir maschinelles Lernen sehen, lasst uns kooperatives Lernen daraus machen. Wenn wir Benutzererfahrung sehen, lasst uns dies zu menschlicher Erfahrung machen. Wenn wir hören, die Singularität ist nahe, lasst uns daran erinnern, die Pluralität ist da.
Dieses Zitat stammt von der taiwanischen Digitalministerin Audrey Tang, für die wir unsere Babypause unterbrechen, um eine neue Folge Philosopher aufzunehmen, der Podcast über Frauen in der Philosophie mit Lisanne Schuster und Monika Lee.
Und heute diskutieren wir die Frage, inwiefern kann der von Audrey Tang geprägte Umgang mit technischen Möglichkeiten zur Gestaltung des politischen und gesellschaftlichen Lebens in Taiwan als Wegweiser in eine digitale Zukunft dienen. Ja, diesen Beitrag hatten wir schon eine ganze Weile geplant, aber jetzt nehmen wir den Wettbewerb in Zusammenarbeit mit dem Taipei Wirtschafts- und Kulturbüro zum Thema »Warum ist Taiwan für die Weltgemeinschaft wichtig?« als Anlass, um ihn endlich umzusetzen. Und bereits in der letzten Folge hatten wir ja die Frage aufgegriffen, warum einige asiatische Staaten so viel besser durch die Corona-Pandemie kommen als andere Staaten. Ja, und Taiwan gehört bis heute definitiv zu den Staaten, die ganz gut mit der Corona-Pandemie klarkommen.
Und eine Schlüsselrolle dabei spielt unter anderem auch Taiwans Umgang mit Digitalität, der entscheidend von Audrey Tangs Denken geprägt ist.
Gerade in Deutschland hat die Corona-Pandemie ja schmerzlich vor Augen geführt, dass Deutschland massive Probleme im konstruktiven Umgang mit digitalen Möglichkeiten hat. Also insbesondere kann man das ganz gut an dem nach wie vor zum Teil mangelhaften digitalen Unterricht sehen, aber auch an den Downloadzahlen der Corona-App kann man das erkennen.
Und wir glauben, dass dies auch ein Ergebnis eines bestimmten konservativen Mindsets ist, dem wir heute Audrey Tangs Denken und wie sie es in Taiwan umsetzt, entgegensetzen wollen. Weil wir glauben, dass es auch für Deutschland zukunftsweisend sein kann. Und das nicht nur im Hinblick auf den Umgang mit der Corona-Pandemie.
Ja, ich höre jetzt sofort schon die Kritiker, die ganz schnell einwenden, asiatische Staaten sind ja ohnehin völlig anders und außerdem ist Taiwan doch eine Insel, da lassen sich doch überhaupt gar keine Vergleiche ziehen, da lässt sich nichts auf Deutschland übertragen.
Also es stimmt, Taiwan ist ein Inselstaat mit einer Fläche gerade mal so groß wie Baden-Württemberg mit über 23,5 Millionen Einwohnern. Die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen beschreibt ihr Land in dem Artikel Taiwan and the for Democracy in der diesjährigen November-Ausgabe des Foreign Affairs Magazines als lebhaft demokratisch und westlich sowie beeinflusst von einer chinesischen Zivilisation und geformt von asiatischen Traditionen.
Okay, also auf den ersten Blick scheint es da, abgesehen von der Tatsache, dass beide Länder Demokratien sind, nicht so viel Gemeinsamkeiten zu geben, oder irre ich mich?
Ja, nur auf den ersten Blick, denn auf den zweiten Blick fällt noch eine weitere Gemeinsamkeit auf. Also Taiwans Gesellschaft ist auch geprägt von einer Diktaturerfahrung. Taiwan wurde, nachdem die Kuomintang-Regierung 1949 den chinesischen Bürgerkrieg verloren hatte und nach Taiwan flüchtete, über 4 Jahrzehnte als autoritärer Einparteienstaat regiert, in dem politische Gegner verfolgt und umgebracht wurden. Erst 1987 wurde das Kriegsrecht aufgehoben, sodass mit der Demokratischen Fortschrittspartei eine erste Oppositionspartei gegründet werden und sich Taiwan ganz anders als das benachbarte China zu einer echten Demokratie entwickeln konnte.
Okay, das ist wirklich eine Gemeinsamkeit. Die deutsche Gesellschaft ist ja auch stark geprägt von Diktaturerfahrungen und immer noch massiv mit deren Verarbeitung beschäftigt. Also einmal seit Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 und dann auch seit der Wiedervereinigung 1990. Wenn man jetzt die Diskussionen in Deutschland über Digitalität betrachtet, dann fällt auf, dass die häufig als Bedrohung wahrgenommen wird. Und Die Frage drängt sich auf, steht das vielleicht auch bei uns zumindest in einem Zusammenhang mit unseren Diktaturerfahrungen und der Sorge vor staatlicher Kontrolle? Also der Tagesspiegel zum Beispiel titelt, und diese Formulierung liest man auch häufiger, droht uns eine digitale Diktatur.
Und viel publiziert und eindrücklich artikuliert hat diese Einstellung zu digitalen Medien der Philosoph Byung-Chul Han, eine Verkörperung der Sorgen, Zweifel, Mahnungen, der Auswirkungen von Digitalität, die für uns als typisch deutsch erscheinen und die du für uns, für die Hörerschaft jetzt vorstellen wirst.
Ja, Byung-Chul Han ist 1959 in Seoul in Südkorea geboren und ein koreanisch-deutscher Philosoph, Kulturwissenschaftler und auch so Autor. Er studierte in Freiburg und München Philosophie, deutschsprachige Literatur und auch katholische Theologie. Von 2012 bis 2017 war Han Professor für Philosophie und Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin und er lebt auch heute in Berlin. Ganz interessant für ihn als Instanz in so digitalen und Zukunftsfragen ist vielleicht der Fakt, dass er 2016 mit dem Salzburger Landespreis für Zukunftsforschung bedacht wurde. Und er gehört auch zu den Initiatoren der Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union, die Ende November 2016 veröffentlicht wurde. So zu seinen Schwerpunkten gehören unter anderem Ästhetik und auch Kultur- und Medienphilosophie. Und geprägt ist sein Denken unter anderem, muss man auch wieder sagen, von Heidegger, Derrida, dem Zen-Buddhismus und noch viel mehr. Und hierzulande, aber auch weltweit, wurde Han berühmt durch sein Essay Die Müdigkeitsgesellschaft, der ist 2010 erschienen. Und darin diagnostiziert Han unseren modernen Gesellschaften, dass sie eigentlich nur noch auf Effizienz und neoliberale Vermarktungslogik ausgerichtet sind und in der Optimierung des Selbst und dem Permanenten keine Zeit haben für sich und seine Mitmenschen, sieht er eine ganz gefährliche Entwicklung, die die Menschen einerseits entmündigt und andererseits aber auch krank macht. Und das Smartphone, unter anderem durch die Selbstinszenierung und die Kommunikation auf Social Media, das beeinflusst diese Entwicklung laut Han ganz maßgeblich. Byung-Chul Hans Erfolg in Deutschland macht deutlich, Digitalität ist in Deutschland mit ganz viel Angst und Misstrauen behaftet und es wird unheimlich gern vor den negativen Folgen gewarnt und irgendwie dann leider dabei stehen geblieben, so wichtig das auch ist. Wie sieht das denn in Taiwan aus?
In Taiwan würde ich schon sagen, ist man allgemein sehr aufgeschlossen gegenüber technischen Neuerungen. Also sie werden auch als demokratisches Werkzeug eingesetzt und als solche wahrgenommen. Ebenso auch soziale Netzwerke, wie zum Beispiel PTT, Taiwans größtes Bulletin Board System, aber auch Facebook. Vielleicht gerade weil es in China verboten ist, wird es in Taiwan viel und gerne genutzt. Und zwar nicht nur zum privaten Austausch, sondern auch für politische und gesellschaftliche Diskussionen.
Du kennst dich ja in Taiwan-Fragen ziemlich gut aus. Möchtest du vielleicht etwas über dein Verhältnis zu Taiwan erzählen?
Also ich habe neben meinem Germanistik- und Philosophiestudium parallel auch ein Sinologiestudium absolviert und dadurch bin ich 2009 für ein Austauschjahr an der National Taiwan University zum ersten Mal nach Taiwan gekommen und danach war ich wiederholte Male in Taiwan und lebe zurzeit auch mit meiner Familie hier in Taipeh, Taiwans Hauptstadt. Und für mich ist Taiwan mittlerweile eine weitere Heimat geworden. Also ich unterrichte hier zurzeit während meiner Elternzeit und übersetze taiwanische Literatur ins Deutsche.
Das Germanistik- und Philosophiestudium, das haben wir ja gemeinsam. Und das haben wir beide studiert und unterrichten auch an derselben Schule. Und in dem Zusammenhang haben wir auch uns mit Byung-Chul Han beschäftigt und seine Position ohnehin schon diskutiert. Und dann hast du von Audrey Tang erzählt. Wir haben dann auch noch gemeinsam einen Online-Auftritt von ihr gesehen und uns erschien sie dann wirklich wie das lebende Gegenkonzept zu Han.
Ja, also Audrey Tang wird hier in Taiwan fast wie ein Star verehrt und tatsächlich sind viele meiner taiwanischen Freunde und Bekannten sehr stolz darauf, dass sie Taiwan als Verkörperung digitaler Demokratie bekannt gemacht hat. Ich stelle sie mal hier kurz vor. Audrey Tang wurde am 18. April 1981 in Taipei geboren. Sie ist Taiwans erste Digitalministerin und eine freie Softwareprogrammiererin. Sie arbeitete bereits bei der Wikimedia Foundation und Apple und hat auch zahlreiche freie Computerprogramme und mehrere Bücher der Open-Source-Bewegung ins traditionelle Chinesisch übersetzt. Bereits mit 8 Jahren lernte sie zu programmieren, was ihr auch so ein bisschen den Ruf eines Genies eingebracht hat. Und tatsächlich wusste sie während ihrer Schulzeit häufig mehr als die Lehrer, was anstrengend für alle Beteiligten war, woraufhin sie dann auch die Schule abgebrochen hat und sich dem Selbststudium zu Hause gewidmet hat und außerdem Gasthörerin an Universitäten war. Während ihrer Jugend, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt hier, ein ganz interessantes Detail, war sie für ein Jahr in Deutschland aufgrund der Arbeit ihres Vaters, was sehr prägend für sie war. Denn sie war so positiv beeindruckt vom deutschen Bildungssystem, dass sie sich entschieden hat, nach Taiwan zurückzukehren, um das Bildungssystem dort zu reformieren. Neben Schriften deutscher Philosophen wie zum Beispiel Wittgenstein und Gadamer empfiehlt Audrey Tang auch Michael Endes Unendliche Geschichte, also ein Jugendroman. Und ihr Nickname in Internetgemeinschaften war auch lange Zeit Andreu, also der junge Krieger aus der Geschichte, der loszieht, um die kranke Kaiserin und das Reich vor dem alles verschlingenden Nichts zu retten. Ja, man könnte sagen, dass sie das bis heute auf eine gewisse Weise auch tut. Also mit Neugier, Innovationsgeist und Fantasie ermöglicht sie Taiwan einen Weg in die digitale Zukunft. 2012 gründete sie die freie Bürgerbeteiligungsplattform gov.tv. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Und 2014 unterstützte sie die studentische Sonnenblumenbewegung, bei der bis zu 400 Demonstranten das taiwanische Parlamentsgebäude besetzten, um gegen ein geplantes Diensthandelsabkommen der damaligen Kuomintang-Regierung mit China zu protestieren. Im Oktober 2016 wurde sie Taiwans Digitalministerin und will mit Design Thinking und Erkenntnissen aus der Spieltheorie politische Probleme lösen. Vielleicht magst du gerade nochmal diese beiden Ausdrücke Design Thinking und Spieltheorie erläutern. Ich weiß nicht, ob die jedem so geläufig sind.
Also Design Thinking kenne ich so aus dem IT-Bereich. Das basiert auf der Annahme, dass Probleme viel besser gelöst werden können, wenn Menschen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten. Also da gibt es ein bestimmtes Vorgehen. Also gemeinsam wird eine Fragestellung entwickelt. Die Bedürfnisse und Motivationen von den Menschen werden berücksichtigt, ganz wichtig. Und dann werden Konzepte entwickelt, die dann mehrfach geprüft werden. Und damit wird einerseits so eine gemeinschaftliche Kreativität gefördert und häufig durch sehr unkonventionelle Wege in diesen interdisziplinären Teams gefunden. Der Fokus liegt hierbei vor allen Dingen auf den Bedürfnissen und Wünschen der Nutzer. Das kann zum Beispiel bei der Entwicklung von Apps ganz wichtig und sinnvoll sein. Dabei werden 3 ganz grundlegende Kernaspekte, von denen sonst ganz gerne einzelne bei der Entwicklung vergessen werden, eben je nach Perspektive, nach Entwicklerperspektive, vereint. Nämlich der Nutzen für den Menschen, die technologische Umsetzbarkeit und die wirtschaftliche Marktfähigkeit. Also es soll alles in Einklang gebracht werden, um dann ja die perfekte Innovation entstehen zu lassen. Was hat das mit Design zu tun? Also der Grundgedanke ist, dass sich eigentlich alle Bereiche des menschlichen Lebens gestalten, also designen lassen. Und die Spieltheorie, die ist uns im Philosophiestudium begegnet, ist aber eigentlich auch eine mathematische Theorie, in der Entscheidungssituationen, vor denen Menschen stehen können, modelliert werden. Also es geht dabei um Situationen, in denen der Mensch entscheiden muss, handle ich jetzt kooperativ oder ganz allein auf mich bezogen? Und die Spieltheorie kann beschreiben, wann der Einzelne sich eher für sich entscheidet und oder wann für ihn eine Kooperation mit anderen vielversprechender erscheint. Jetzt ist ganz interessant die Frage, wie kann man denn damit politische Probleme lösen?
Audrey Tang brachte zum Beispiel das System Polis in die Regierung. Das ist ein System, mit dem Regierungen, Parteien oder Unternehmen interaktive Fragebögen zu strittigen Themen an die Bürger schicken können. Und diese wiederum können dann einen neuen Gesetzesvorschlag abstimmen oder auch neue Ideen mit einbringen, also ganz im Sinne von Design Thinking. Aus den Reaktionen der Bürger zeichnet der Algorithmus hinter Polis ein politisches Meinungsbild ab, was es dann auch wieder der Regierung ermöglicht, Entscheidungen zu treffen, die näher an den Interessen der Bürger orientiert sind. Außerdem ist die Politik, die Audrey Tang macht, die dreht sich nicht so sehr um Hinterzimmerabsprachen, Anträge oder Lobbyarbeit, sondern im Sinne der radikalen Transparenz werden alle ihre Meetings aufgezeichnet und auf eine öffentliche Website hochgeladen.
Ja, radikale Transparenz, das ist eigentlich schon Hans Reizwort. Ja, wir wollen nämlich jetzt mal schauen, inwiefern eigentlich Hans und Tangs Einstellungen tatsächlich konträr sind oder vielleicht auch nur unterschiedliche Aspekte beleuchten. Und ja, vielleicht finden wir auch eine Möglichkeit, an welcher Stelle sich die beiden ergänzen oder vielleicht gegenseitig korrigieren. Ja, Hans' Kapitalismuskritik in seinem Essay Transparenzgesellschaft von 2012 besagt, dass das gesellschaftliche System heute eigentlich in all seinen Prozessen einem Transparenzzwang ausgesetzt ist. Und es geht darum, die Prozesse zu operationalisieren und zu beschleunigen. Als Beispiel nennt er die Hyperkommunikation in sozialen Netzwerken, in denen ja das Individuum eigentlich nur noch Ware ist. Also der Mensch eigentlich einfach nur noch ein Datenpaket. Und ganz perfide, man inszeniert sich vermeintlich freiwillig selbst und merkt eigentlich gar nicht, dass man in Wahrheit nur ökonomisch ausgebeutet wird. Die Daten dazu hat man bereitwillig geliefert. Man warnt dann noch, dass diese komplette Ausleuchtung eben auf der individuellen Ebene zu einem seelischen Burnout führt und auf einer gesellschaftlichen Ebene lähmt diese Forderung nach radikaler Transparenz politische und gesellschaftliche Entwicklung.
Ganz interessant, vielleicht hier nochmal auf das Zitat von Audrey Tang hinzuweisen. Wenn wir das Internet der Dinge sehen, lasst uns ein Internet der Wesen daraus machen. Wenn wir Benutzererfahrung sehen, lasst uns dies zu menschlicher Erfahrung machen. Also dieses Zitat zeigt die Fokusverschiebung, die Tang vornimmt. Also sie leugnet mit Sicherheit nicht, dass die Gefahren, die Han beschreibt, existieren würden, aber sie deutet sie um. Also die zugrunde liegende Logik wäre hier, der Mensch macht die Maschinen und nicht umgekehrt. Also es liegt entsprechend wiederum am Menschen, wie er Technik nutzt, also ob er sich von dieser bestimmen lässt oder sie als Mittel zum Zweck betrachtet. Wichtig ist natürlich, dass man sich diesen Zweck bewusst machen muss, was will ich überhaupt erreichen? Und Tangs Antwort steckt im Zitat, Internet eben nicht als Welt der Waren und Benutzer wahrzunehmen, sondern als Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen und ihre persönlichen und politischen Ziele zu verwirklichen. Und sie tut das dann ganz konkret durch Plattformen wie zum Beispiel Gov, wie ich vorhin bereits schon mal angesprochen hatte. Das ist eine Open-Source-Regierungskooperation, in der Hacker gemeinsam Lösungen für gesellschaftliche Probleme erarbeiten. Gov steht hier für, also dieses Gov, das O ist eine Null, weil es darum geht, um Regierung von Null her zu denken. Und das ist auch passiert, als zum Beispiel eine Gesichtsmaskenkarte 2020 entwickelt wurde, mit der man nachvollziehen konnte, wo Gesichtsmasken vorrätig waren hier in Taiwan, sodass man Panikkäufe verhindern konnte. Und auch die Online-Steuererklärung wurde aufgrund von einer Gov-Initiative erneuert. Die Kommunikation hierfür lief unter anderem auch über soziale Netzwerke. Und die Beschleunigung war hier nicht, war etwas Positives, weil ja schnell gehandelt werden musste.
Na gut, also der Mensch als Ware, als Datenpaket, da ist wahrscheinlich trotzdem irgendwo was dran. Die Frage ist, gibt es Möglichkeiten, diese berechtigten Warnungen irgendwie fruchtbar zu machen? Irgendwelche Möglichkeiten der Prävention, vielleicht Stichwort Urheberrecht. Was macht Tang oder Taiwan denn dafür?
Also Audrey Tang selbst ist Anhängerin von Open Source und laut eines Artikels auf der Seite des Instituts für Rechtsfragen der freien Open Source Software, den ich hier gerne zitieren möchte, ist es Ziel der Free Software Foundation, eine freie Software zu schreiben und zu verbreiten und die Freiheit dieser Software auch rechtlich abzusichern. Wobei frei, also nicht im Sinne von kostenfrei zu verstehen ist, sondern frei, dass es jeder Person gestattet sein soll, freie Software oder Open Source Software zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu bearbeiten und die bearbeiteten Versionen wiederum zu verbreiten. Im Gegenzug werden BenutzerInnen dazu verpflichtet, Bearbeitung der Open Source Software, an denen er oder sie ein Urheberrecht erworben haben, wiederum zu Open Source Software zu machen, also der beliebigen Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung durch alle Menschen preiszugeben. Ziel dieses Tauschverfahrens ist es nicht, nur einen weitgehend nicht konventionellen Austausch von Software unter Programmierern und Nutzern zu erreichen, sondern darüber hinaus eine möglichst reibungs- und konkurrenzfreie Programmierung von Software durch eine Vielzahl von ProgrammiererInnen zu ermöglichen, die mitunter auch über die ganze Welt verstreut sein können. Das passiert zum Beispiel auch beim Betriebssystem Linux. Als Motive für die Freistellung der Software werden genannt Nächstenliebe oder ein Gebot, welches sich von Kants kategorischem Imperativ ableiten ließe, weil Software als öffentliches Gut zu behandeln sei. Und gleichzeitig ist es aber, möchte man nicht in die Ecke einer religiösen Sekte gedrängt werden, weil es vielmehr darum ginge, das Privileg eines geistigen Eigentums aufzugeben, was man normalerweise als kreative Person als Entlohnung quasi für seine Arbeit erhält. Aber im Gegenzug dazu solle der freie Austausch von Informationen zum Wohle aller gewährleistet sein. Und die ProgrammiererInnen oder zumindest die Besten unter ihnen würden das auch ohne materiellen Anreiz weiter tun, einfach der Kreativität selbst willen oder auch einfach für den Ruhm, den sie durch diese Arbeit bekommen. Ihr Auskommen könnten sie dann immer noch in der Distribution oder in der Wartung von PCs bekommen.
Das erinnert jetzt aber schon ein wenig an das, worüber Han in Psychopolitik spricht. Also er sagt, Zitat, das Leistungssubjekt, das sich frei wähnt, ist in Wirklichkeit ein Knecht. Insofern, als es ohne einen Herrn sich freiwillig ausbeutet. Ihm steht kein Herr gegenüber, der ihn zur Arbeit zwingt. Es verabsolutiert das bloße Leben und arbeitet.
Dies ist natürlich ein Aspekt, den man betonen und der auch sicherlich eine Kehrseite der Medaille sein kann. Er verkennt aber auch, dass man schlichtweg Freude an dem, was man tut, haben kann. Also so Stichworte wie Flow oder das Glücksgefühl, sich im Dienst eines höheren Zwecks zu sehen, wie zum Beispiel bei der Entwicklung der Gesichtsmaskenkarte. Dafür wurden dann in der Tat Nächte durchgearbeitet als Dienst für die Gemeinschaft und dafür, dass keine Panik in der Bevölkerung entsteht.
Okay, das ist vielleicht dann auch wichtig, sich die Frage zu stellen, welche Einstellung bringt einen in welchem Moment eigentlich weiter? Also in so einer Notsituation, na gut, wie kann denn negativen Auswirkungen, die Han beschreibt, entgegengewirkt werden?
Tatsächlich sehe ich hier in Taiwan vieles, was einem Liberalismus entspricht, wie ihn Han beschreibt. Also Überstunden, Arbeiten am Wochenende, lange Arbeitszeiten, wenig Urlaub etc. Gleichzeitig betont aber gerade Audrey Tan immer wieder, wie wichtig für sie persönlich mindestens 8 Stunden Schlaf am Tag sind. Dem werden ganze Kapitel in den Büchern über sie gewidmet. Also gerade auch Stichwort Hans Müdigkeitsgesellschaft. Auch für Tang findet Entspannung offline statt. Und im Zentrum für soziale Innovation, wo sich Audrey Tang jeden Mittwoch aufhält, wird gemeinsam gegessen, weil Essen auch als Innovationskatalysator angesehen wird. Also auch etwas, das die Menschen zusammenbringt und für Entspannung sorgt.
Also Han beschreibt in Psychopolitik ein Panoptikum mit Internet, Smartphone und Google Glass, das vom Schein grenzenloser Freiheit und Kommunikation beherrscht ist. Hier wird nicht gefoltert, sondern getwittert oder gepostet. Und mit einer Orwell-Referenz geht es weiter. Hier gibt es kein mysteriöses Ministerium für Wahrheit. Transparenz und Information ersetzen Wahrheit. Nicht Kontrolle der Vergangenheit, sondern die psychopolitische Steuerung der Zukunft ist das neue Machtkonzept.
Audrey Tang würde dazu vielleicht sagen, wenn wir in Estland und Taiwan von radikaler Transparenz reden, meinen wir damit, den Staat für die Bürger transparent zu machen. Und wenn die Volksrepublik China von Transparenz redet, meint sie damit, die Bürger gegenüber dem Staat transparent zu machen.
Das ist auch ganz gut nachzulesen in Kai Strittmatters Sachbuch Neuerfindung der Diktatur, wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert.
Genau, also Transparenz und Digitalität werden in China auch zur Verwirklichung eines totalitären Regimes genutzt, natürlich auch für andere Dinge, wohingegen es in Taiwan eine lebendige Zivilgesellschaft voranbringt. Die Technologie verstärkt also eher die Richtung, in die ein Staat ohnehin schon tendiert. Einen freiheitlichen Staat macht Technik freier und einen autoritären Staat macht Technik autoritärer im Sinne von Audrey Tang. Und wenn Staaten neue Technologien für ihre Verwaltung einkaufen, dann nehmen sie auch natürlich nur die, die ihren sozialen Normen entsprechen.
Aber das genau ist eigentlich ja auch Hans' Kritikpunkt. Er sagt, die Machttechnik des neoliberalen Regimes ist nicht prohibitiv, protektiv oder repressiv. Also sie setzt sich nicht mit Verboten und Strafandrohung durch, sondern sie ist prospektiv, permissiv und projektiv. Also man bekommt gewissermaßen die Möglichkeit zu kommunizieren und zu konsumieren auf dem Silbertablett.
Also im Grunde genommen ist Han eine der mahnenden Stimmen aus Tangs Zitat. Wenn wir hören, die Singularität naht, lasst uns daran erinnern, dass die Pluralität hier ist. Vielleicht wäre es nochmal ganz gut, in dem Zusammenhang Singularität und Pluralität zu erläutern.
Technologische Singularität meint einen hypothetischen Punkt, an dem technisches Wachstum eigentlich unkontrollierbar und unumkehrbar wird. Und Pluralität steht für die Koexistenz verschiedener Interessen und Lebensstile in einer Gesellschaft.
Meine Gegenfrage wäre, bei all der Kritik, die Han an digitalen Entwicklungen übt, hat er einen Gegenentwurf? Also was wünscht er sich denn konkret? Denn die fortschreitende digitale Entwicklung scheint so unausweichlich wie die Entwicklung der Schrift damals und natürlich auch Platons Schriftkritik, an der sicher vieles richtig war. Unsere Gedächtnisse sind mit Sicherheit schlechter geworden, hat daran nichts geändert. Und da scheint mir Audrey Tangs Ansatz sinnvoller, die Möglichkeiten der Digitalisierung auch für die Art und Weise von Leben einzusetzen, die wir möchten. Denn es ist schon, wie Tang gesagt hat, in Taiwan und auch in Deutschland haben wir es mit pluralistischen Gesellschaften zu tun, in denen verschiedene Interessen und Lebensstile existieren und die miteinander verhandelt werden müssen. Und das geschieht in Taiwan, indem es digitale Technologien dafür nutzt. Bisher scheint mir Hans' Kritik auch sehr an wirtschaftlichen Aspekten orientiert. Ich weiß nicht, welches Verhältnis hat Han denn zur Transparenz in der Politik?
Also Hinterzimmerabsprachen hält Han für ganz wichtig, um erfolgreich Politik zu machen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Und warum? Und Tang ist der Meinung, dass Transparenz der Regierung dazu dient, Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung zu fördern.
Ein bisschen dünn ist Hans Begründung an der Stelle auf jeden Fall, vor allem, weil er auch gleichzeitig bedauert, es gebe keine kritische Öffentlichkeit mehr.
So, und wie soll sich dann eine kritische Öffentlichkeit entwickeln, wenn ihr nicht alle relevanten Informationen zugänglich gemacht werden? Tang ist überzeugt, dass Transparenz Engagement der Bevölkerung fördert und wie an den Beispielen deutlich wird, tut es das ja auch.
Also der Transparenzzwang laut Han ist mittlerweile pornografisch und totalitär.
Dem könnte man ja entgegenhalten, dass Transparenz viel eher gegen Korruption und Machtmissbrauch hilft.
Das ist ganz interessant, weil Han wirklich genau das Gegenteil denkt. Also er meint, sie untergräbt Macht. Also zum Beispiel durch die Reduktion von Politikern auf ihre Affären, Stichwort Plagiatsaffäre beispielsweise. Und er sagt, dass Macht, Vertrauen und Respekt unheimlich wichtig für eine funktionierende Politik sind, dass Private dafür aber wirklich unwichtig ist. Und heute herrsche ein Terror der Intimität. Also ich bin mir hier nicht ganz sicher, ob Han sich hier hinsichtlich von Ursache und Wirkung vielleicht irrt, weil also unser Eindruck ist ja eher, dass die Politik das Vertrauen immer wieder missbraucht und enttäuscht. Aktuell fallen mir da zum Beispiel diese Maskendeals ein und dass eigentlich daher die Forderung nach Transparenz rührt, wobei Han eben meint, sie zerstört genau das. Also die Transparenz zerstört das Vertrauen.
Hier stellt sich vielleicht die Frage, welche Macht wird untergraben? Wohl eher die der Etablierten, die sich fest in ihren Machtpositionen wägen und keine Veränderung wollen. Also Audrey Tang selbst ist ja auch in die Politik gekommen, unter anderem über die Sonnenblumenbewegung, an der sie teilgenommen hat oder beziehungsweise die sie unterstützt hat. Und das war eine studentische Protestbewegung gegen das Vorgehen der Regierung, die da auch sehr intransparent gehandelt hat.
Vielleicht ist ja anzumerken, dass zwischen Han und Tang tatsächlich 20 Jahre Altersunterschied liegen. Also im Gegensatz zu Tangs Werdegang ist Hans Werdegang tatsächlich sehr klassisch akademisch. Und ja, stimmt schon. So eine Tendenz besteht ja generell schon, akademische Strukturen aufrechtzuerhalten, wenn man selbst genau in diesem System groß geworden und auch erfolgreich geworden ist. Außerdem scheint Han auch gar nicht also so Bewegungen wie Fridays for Future oder Occupy Wall Street wahrzunehmen, weil irgendwie gibt es ja eine kritische Öffentlichkeit, wenn man sich diese Bewegungen anschaut. Und gerade soziale Netzwerke helfen diesen Bewegungen ja auch, also Wir-Gefühle zu kreieren und vor allen Dingen auch so ganz banal sich zu verabreden, dann im großen Stil.
So würde das Audrey Tang sicherlich auch sehen. Also Taiwan geht noch einen Schritt weiter. Über die Plattform Join können Vorschläge oder Beschwerden eingereicht werden, für welche die Internetgemeinschaft abstimmen kann. Und erreicht ein Vorschlag mehr als 5000 Stimmen, muss dieser von den betroffenen Regierungsministerien diskutiert werden. Das ist zum Beispiel auch 2017 mit einer 16-jährigen Schülerin aus Jiai passiert, die vorgeschlagen hatte, den Plastikkonsum in Taiwan zu reduzieren. Sie wurde dann tatsächlich zu einer Kooperationssitzung nach Taipei eingeladen, war auch sehr überrascht darüber, hat dann aber teilgenommen. Denn das Prinzip dieser Kooperationssitzungen ist es, bei denen nicht nur die Verfasserinnen eines Vorschlags eingeladen werden, sondern auch Vertreter der betroffenen Regierungsministerien, ebenso wie Personen aus dem gesellschaftlichen Leben, auf die die Umsetzung des Vorschlags möglicherweise Auswirkungen haben könnte. In diesem Fall waren das dann ganz konkret Umweltverbände, aber eben auch Plastikbesteckproduzenten zum Beispiel. Also das Prinzip ist es, dass sehr unterschiedliche Positionen und Perspektiven, die dann auch wiederum sehr kontrovers diskutiert werden können, zusammenkommen, um einen umfassenden Blick auf das Thema zu ermöglichen und eine Lösung zu finden, die vielleicht dem entspricht, was man als den kleinsten gemeinsamen Nenner bezeichnen könnte. In Wie ich die Freiheit und Zukunft sehe, ein Buch über Audrey Tang, wird beschrieben, wie wichtig es für Audrey Tang ist, alle Perspektiven auf ein Problem zu erfassen und sich auch so sehr in Positionen hineinzuversetzen, die nicht die eigenen sind. Und das bis zu dem Grad, dass man aus dieser Position heraus argumentieren und sogar streiten könnte, was ein sehr hohes Maß an emotionaler und intellektueller Empathie zeigt. Das Ergebnis jedenfalls dieser Petition dieses Vorschlags der Schülerin war, dass Taiwan tatsächlich bis 2030 ein generelles Verbot zur Reduzierung von Plastikmüll einführen möchte, was jetzt stufenweise eingeführt wird. Und es baut auf bestehenden Regelungen sowie weitreichenden Recyclingprogrammen mit Gebühren auf Wegwerfprodukte aus Plastik auf. Also auch hier geben digitale Möglichkeiten Minderjährigen die Chance, sich politisch zu engagieren, was wesentlich konkreter und pragmatischer ist als die Diskussionen des Herabsetzens des Wahlalters in Deutschland. Es wurde ja nun in den neuen Koalitionsvertrag mit hineingeschrieben, aber Plattformen wie Join wären dennoch eine gute Ergänzung, um politisches Engagement zu fördern.
Also könnte man vielleicht sagen, dass der Blick nach Taiwan auch uns helfen kann, uns auf unsere eigenen demokratischen Möglichkeiten zu besinnen. Also der deutsche Bürger kann ja Petitionen an den Deutschen Bundestag richten. Dafür sind 50.000 Stimmen notwendig, damit die Petition gehört wird im Bundestag. Und eine Gemeinsamkeit mit Taiwan ist hier, dass wirklich jede Person unabhängig von Alter und Nationalität an dieser Petition teilnehmen kann.
Genau, also diese Petitionen an den Bundestag haben auch wesentlich konkretere Wirkungen als zum Beispiel Petitionen auf change.org. Taiwan geht allerdings noch einen Schritt weiter, weil bei den Treffen sollen schon auch konkrete Lösungen formuliert werden.
Ja, generell ist ja auch fraglich, ob Han vielleicht schon mal selbst versucht hat, soziale Medien und andere digitale Technologien konstruktiv und kreativ zu nutzen. Vielleicht ja nicht. Ein in Deutschland zu Recht viel diskutiertes Thema ist ja auch in Bezug zum Beispiel auf die Corona-App der Datenschutz. Gibt es Mechanismen, die Taiwan einsetzt, um auch diese Bedenken irgendwie zu zerstreuen?
Also als es hier in Taiwan trotz aller Sicherheitsvorkehrungen Mitte Mai diesen Jahres zu einem Ausbruch der Corona-Pandemie kam, hatte man zunächst, also ähnlich auch wie in Deutschland, eine App, mit der Begegnungen nachverfolgt werden sollten. Das hat sich dann aber ganz schnell als unpraktisch und umständlich erwiesen, sodass Audrey Tang innerhalb weniger Tage ein SMS-System programmiert hat, mit dem man über einen QR-Code jedes Mal, wenn man einen öffentlichen Ort, ein Restaurant oder Supermarkt betritt, eine SMS an die nationale Pandemie-Hotline schickt. und sollte sich dann herausstellen, dass man innerhalb von 28 Tagen Kontakt mit einer infizierten Person gehabt hatte, wird man ebenfalls per SMS darüber informiert und bekommt eine klare Anweisung, wie man sich zu verhalten hat. Diese Aufenthaltsinformationen werden von den Netzbetreibern 28 Tage gespeichert und dann aber auch wieder gelöscht. Also das garantiert die Regierung.
Du hattest ja vorhin erwähnt, dass Audrey Tangs Handeln und Denken stark von so einem Hackergeist geprägt ist, der Spaß an Problemlösungen hat. Von welchen Denkrichtungen oder Philosophien ist sie denn noch beeinflusst?
Audrey Tang ist unglaublich vielseitig und belesen. Sie gilt ja als autodidaktisches Genie. Sie hat sich mit Wittgenstein, Gadamer, buddhistischen und daoistischen Schriften auseinandergesetzt. Vielleicht kann man hier nochmal kurz auf Wittgenstein eingehen. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, ist ja ein ganz berühmtes Zitat von ihm und entspricht auch Audrey Tangs Einstellung, also Technik positiv umzudeuten und nicht immer die Probleme zu thematisieren, wie es halt oft in Deutschland passiert, sondern auch sprachlich zu formulieren, welche Möglichkeiten uns digitale Technik eigentlich eröffnet. Interessant finde ich auch ihre Aussage, dass sie eine Ministerin sei, die keine Befehle geben möchte und zudem betont, dass sie mit und nicht für die Regierung arbeite. Wie auch an Initiativen dann wie Gov oder Join deutlich wird, sieht sie sich als Verbindung zwischen Regierung und Menschen, also gar nicht so sehr als jemand, der eine bestimmte Vision oder Agenda vorgeben würde, sondern viel eher Möglichkeiten schafft, dass Probleme und Anliegen auf eine effektive Weise kommuniziert und gelöst werden können. Mich erinnert das so ein bisschen an das Konzept des Wu-Wei, des Daoismus, das Handeln durch Nichthandeln, wobei dieses Nichthandeln nicht als reine Passivität verstanden werden darf, sondern eher als ein responsives, intuitives, rezeptives Tun, also auf etwas reagiert, was ohnehin schon da ist. Und das ist etwas, das Audrey Tang in ihrer Rolle als Digitalministerin für mich verkörpert.
Beim Daoismus handelt es sich ja um eine chinesische Lehre. Könnte man vielleicht also auch sagen, dass Taiwan wichtig für die Weltgemeinschaft ist, weil es helfen kann, dass wir China besser verstehen?
Schwierige Frage. Ja und nein, würde ich sagen. Also es wird zwar hier auch Chinesisch gesprochen und einige kulturelle Aspekte und Traditionen kommen ursprünglich aus China, aber Taiwan hat nie zur Volksrepublik China gehört und seine historische und gesellschaftliche Entwicklung ebenso wie seine politische Situation ist eine andere. Laut Zitat der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen handelt es sich ja um eine westliche Gesellschaft, beeinflusst von chinesischer Zivilisation, wobei westlich-östlich sehr ungenaue Begriffe sind und ja auch immer sehr abhängig von der eigenen Perspektive. Dennoch eine wichtige Frage, denn gerade im Hinblick darauf, dass im Koalitionsvertrag, der ja gerade diese Woche veröffentlicht wurde und in dem steht, dass man die China-Kompetenz in Deutschland deutlich ausbauen möchte, könnte Taiwan eine wichtige Partnerin für Deutschland in puncto Chinesischlernen sein. Also hier gibt es ausgesprochen gute Methoden und Didaktiken in der Vermittlung chinesischer Sprache. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, aber auch viele Erfahrungen meiner Freunde und Bekannten bestätigen das und Taiwan plant ohnehin auch schon den Ausbau von Sprachzentren zum Erlernen der chinesischen Sprache in den USA und Europa und das könnte auch für Deutschland relevant sein, als Ergänzung oder gegebenenfalls auch als Alternative zu den bereits bestehenden chinesischen Konfuzius-Instituten.
Im aktuellen Koalitionsvertrag wird Taiwan zum ersten Mal wortwörtlich erwähnt. Und es wird auch gesagt, dass der aktuelle Status quo nicht gewaltsam verändert werden darf. Also es zeigt sich jetzt ein selbstbewussteres Auftreten China gegenüber in dieser Frage. Vorhin hatten wir ja auch schon angesprochen, dass man in Bezug auf China wirklich von einer digitalen Diktatur sprechen kann, sich also ein zunehmend totalitäres Regime digitale Techniken zunutze macht, indem es die BürgerInnen durchleuchtet und uns, also die westliche Welt, wenn man es jetzt so ausdrücken möchte, herausfordert. Nun fordert China Taiwan ja nicht nur heraus, sondern weigert sich, Taiwans Unabhängigkeit anzuerkennen und droht auch ganz konkret damit, es anzugreifen und zu erobern.
Ja, und gerade aufgrund dessen kann Taiwan auch nicht einfach nur als positive Inspiration für eine zukunftsweisende Nutzung digitaler Technologien verstanden werden, sondern auch als Vorbild, wie man eine digitale Zukunft unabhängig von China gestalten kann. Also ganz konkret bedeutet das, dass man sich hier zum Beispiel in Taiwan nach einer Risikoanalyse entschlossen hat, beim 4G-Netzausbau keine Bauteile der Volksrepublik China zu verwenden. An dieser Entscheidung war auch Audrey Tangs Digitalministerium beteiligt. Ein wichtiger Aspekt war hierbei, dass es in China keine Privatunternehmen gibt, weil dort jedes Unternehmen zu einem Staatsunternehmen gemacht werden kann. Insofern würde man sich in einer sehr, sehr kritischen Infrastruktur abhängig von China machen. Und das sind auch Dinge, worüber man sich in Deutschland ernsthafte Gedanken machen sollte.
Zusammenfassend können wir vielleicht also festhalten, dass Taiwan insofern als Wegweiser in eine digitale Zukunft gesehen werden kann, als dass hier technische Entwicklungen genutzt werden, um Regierung und Bevölkerung effektiv und unkompliziert zusammenzubringen, um so einerseits eine möglichst große Bandbreite der Gesellschaft abzubilden und vor allem auch das in ihr schlummernde Potenzial zu wecken und im Sinne der Gemeinschaft zu nutzen.
Gerade diese Woche wurde Audrey Tang ja von den USA zu einem Demokratiegipfel eingeladen, um dort darüber zu sprechen, wie Taiwan technische Möglichkeiten nutzt, um eine Demokratie voranzubringen und zu beleben. Ja, wodurch Taiwan gerade für Deutschland, aber ebenso auch für die Weltgemeinschaft wichtig ist.
Unsere Quellen stellen wir euch in die Shownotes. Einige sind auf Chinesisch, aber mit Audrey Tang gibt es auch zahlreiche Interviews und Artikel auf Englisch. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Feedback. Bis zur nächsten Folge Philosopher, der Podcast über Frauen in der Philosophie mit Lisanne Schuster und Monika Lee.